Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 749. Heute sprechen wir mal wieder über WWE aktuell. Verspielt WWE das Vertrauen seiner Fans und welche Rolle spielt Triple H dabei? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, eigentlich wollten wir hier zu dritt podcasten. Der Saladin sollte eigentlich auch dabei sein. Dummerweise hat bei dem jetzt gerade die Technik gestreikt. Und da müssen wir dann zu zweit mal wieder ran, Kai.
Ja, eben. Ich dachte schon, ich werde mal den alten Mann hier los. Nicht immer nur eins gegen eins, sondern mal jetzt wie bei guten WrestleManias ein Triple Threat Match. Wurde nichts draus.
Nee. Hat nicht so geklappt. Ist auch vielleicht ein Stichwort zu teilweise den Geschehnissen von Elimination Chamber. Da haben wir die Review zu abgeliefert. Was geklappt hat übrigens, wer auf unseren YouTube-Kanälen und auf unserem YouTube-Kanal und unseren Supporter-Kanälen unterwegs gewesen ist, hat das Interview mit Ilja Dragunov vielleicht gesehen, was ich mit ihm geführt habe. Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, gern da vorbeischauen. Generell, wenn ihr uns lieb habt und uns hier regelmäßig hört, gern auch mal bei Patreon, Steady oder auch bei YouTube bei den Kanalmitgliedschaften vorbeischauen und uns da supporten. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, Kai, WWE aktuell. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Es ist eigentlich die beste Zeit des Jahres. Wir sollten vor Euphorie strotzen, jubeln, schreien und uns einen roten Kringel um das Datum von WrestleMania machen. Jeden Tag aufs Neue und bis das Papier durch ist. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist die Vorfreude verhalten. Und das liegt auch stark an den kreativen Prozessen bei WWE zuletzt.
Man könnte also sagen, du bist nicht voller Euphorie.
Ist gut, den merke ich.
Danke.
Ich mache mir T-Shirts.
Den klaue ich. Verkaufe ich als mein Gag. Wir haben da ja auch schon bei der Chamber Review so ein bisschen drüber gesprochen, wie ist das Hype-Level. Und es war ja auch bei uns beides nicht so sonderlich hoch. Und dass auch viele Stories auf der Road to WrestleMania sich nicht so groß anfühlen. Ich muss zumindest einen kleinen Tacken zurückrudern und sagen, dass mir jetzt das Promo-Duell zwischen Punk und Roman extrem gut gefallen hat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das gibt mir auch WrestleMania-Feeling. Problem ist natürlich nur, dass ein Roman häufig mal verhindert ist. Aus Lustgründen. Also, das ist natürlich ein Problem, ne, was sich auch schon durch Jahre durchzieht. Wir kommen auch aus einer großen Part-Timer-Zeit und vielleicht auch generell, um dieses grundlegende Thema einzuordnen. Ich finde, es gibt jetzt aktuell sehr viel zu kritisieren, sehr, sehr viel zu kritisieren. Wir meckern aber zumindest immer noch auf einem höheren Niveau als jetzt zum Beispiel in der Headlocks Anfangszeit. Das muss man immer noch sagen. Trotzdem, ich bin natürlich kein Fan von diesem Whataboutism, wenn man sagt, ja, aber es war mal schlechter. Ne? Also damit kann man eigentlich alles immer relativieren. Ich finde, es ist immer nur trotzdem wichtig, dass man sich das auch mal so ein bisschen in Gedanken ruft. Ne? Weil es ist immer alles schnell gesagt und schnell geschrieben und bringt uns Wins zurück und damals war alles toll. Nee, damals war ganz, ganz viel, ganz, ganz schrecklich. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Niemand möchte Wins zurück.
Ja, also, was aber so nicht heißt, dass wir euch jetzt nicht hier in diesem Podcast nochmal darlegen können, was denn aktuell wirklich so schlecht ist. Und was, also, es ist ganz einfach zu sagen, F you Triple H, you suck und irgendwas chanten bei Post-Shows, teilweise auch gerechtfertigt natürlich, aber auch mal zu sagen, wo liegen denn die Fehler? Und die Frage ist, ist es vielleicht auch so ein bisschen dieses, dass einem mehr versprochen wird mit neuen Ähren, einer neuen Ära, die gefühlt jede Woche angekündigt wird, mit Triple H, der immer überall eigentlich nur sagt, so, das und das ist Must-Watch. Und man dann merkt, ist es überhaupt Must-Watch?
Das ist halt der Punkt. Ne? Also, verfällt WWE dem eigenen Hype oder ist es tatsächlich ein großes Problem, was es da eben gibt? Und ich glaube auch, dass die Personalie Triple H da wirklich diskutabel ist. Ich meine, er wurde natürlich zu Beginn gelobt in den allerhöchsten Tönen. Der bringt die neuen Leute zurück. Der hat eine andere Perspektive auf das ganze Produkt, einen kreativen Ansatz, der nicht mehr so altbacken ist, sondern eben modern ist, der auch ein offenes Ohr für seine Angestellten quasi hat, der sich um alles kümmert. Und was haben wir ihn gelobt? Und wir haben auch damals schon gesagt, dass irgendwann diese Honeymoon-Phase vorbei ist und dass irgendwann diese Liebesbeziehung mit Triple H vielleicht auch eher zu einer Zweckbeziehung wann wird. Und ich finde, das hat man jetzt in den letzten Jahren natürlich auch gesehen, weil man merkt auch, dass gerade der Aufbau der großen Shows, der großen Matches auch immer wieder mit Hindernissen verbunden ist. Teils natürlich auch damit, dass diese Probleme hausgemacht sind, zum anderen aber eben natürlich auch mit Unwägbarkeiten. Also zum Beispiel an dieser Entwicklung von The Vision, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ja, The Vision war anfangs auch langweilig, muss man hier ganz klar sagen. Da hat es nichts gezündet, aber dass jetzt da am laufenden Band irgendwelche Leute verletzt sind und man ständig Plan B aus der Schublade packen muss, das ist nicht seine Schuld, oder Kai?
Eben. Und wir reden jetzt ja mittlerweile nicht mehr über Plan B, wir reden ja über C, D, E, F. Ne? Ich glaube, was man auch vielleicht merkt, ist, dass sich auch gewisse Arten, Stories zu erzählen, die auch vielleicht, wenn wir jetzt ganz zurückgehen auf die NXT-Zeit, was ja eine viel kleinere Bubble war und wir dann immer sagen, NXT Black and Gold, so ein bisschen das Kind von Triple H, dann irgendwann auch übernommen von Shawn Michaels. Das hat ja viel weniger Exposure natürlich. Ne? Du musstest viel weniger TV machen und du hast vielleicht gewisse Ideen, die sich auch durchziehen. Nur man merkt jetzt auch, dass sich viele Arten, Stories zu erzählen, wiederholen. Also ich habe jetzt gestern passend zum Thema noch so ein zusammenstehendes Reel gesehen, wo es dann darum ging, wie oft wir jetzt innerhalb der letzten 3-4 Jahre irgendeinen maskierten Typen mit schwarzem Hoodie gesehen haben. Und also es war ungelogen, über 20 Mal. Ne? Also da war auch ganz viel, muss man sagen, Bloodline drin. Dann ja. War es mal Jay, dann war es mal Jimmy, dann war es mal Solo, dann war es wieder Jay, dann war es wieder Jimmy.
Und dann ne? Jacob war auch mal unter der
Kapuze. Jacob war es dann auch, genau. Ich glaube, Jacob eben, den haben wir auch dabei. Man merkt dann auch, es gibt dann vielleicht gewisse Stilmittel, die Person mitbringt, die auch ein Creative Team mitbringt. Und die sind dann irgendwann auch mal erschöpft und man kommt davon aber nicht weg. Und dann wird es irgendwann auch ein Gag, so ein bisschen, also vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist dann der Masked Man bei Triple H, der Big Show Heel Face Turn oder sowas. Das sind natürlich Sachen, siehst du beim ersten, zweiten, dritten Mal, sagst du, ah, okay, ist cool, kreativ. Beim 15. Mal ist es dann schon fast eher ein Gag für die Leute, die es sehen.
Jetzt aktuell ist es ja ein Gimmick, wenn man ehrlich ist, ne? Das haben wir jetzt auch bei Raw gesehen. Die Masse der Maskenmänner ist schon erstaunlich. Aber ich glaube, das ist auch wirklich sowas, was mit der Zeit eben einschleicht. Wir haben das eine Zeit lang auch bei AEW zum Beispiel gesehen, wo wir ständig Licht an, Licht ausgehabt haben, ne?
Ja, oder ständig Beatdowns nach dem Match. Also ja, es gab immer den Massenbrawl danach.
Stimmt, genau. Sowas haben wir ja bei dir eben auch gehabt. Also das ist nicht unüblich, wenn du quasi in der Produktion bist und ist dann eben vielleicht auch mal der easy way out, wo man so schön sagt. Das heißt, beim Storytelling hat sich einiges abgedutzt. Natürlich auch die große Bloodline-Geschichte, die damals ja schon lief. Auch da haben wir schon häufiger gesagt, nicht alles Gold, was glänzt. Wir hatten auch da unsere Berge und Täler natürlich. Mhm. Aber war auch immer wieder was, womit man emotionale Höhepunkte setzen konnte auf jeden Fall und Momente kreieren konnte. Und ich finde, das ist genau das, was jetzt gerade nicht so richtig passiert. Ich finde die Story um Drew McIntyre, jetzt auch mit den Entwicklungen, die wir da haben, man muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf, ob es jetzt da einen Title Change gegeben hat im Titelmatch, wissen wir nicht. Ich finde aber diese Entwicklung, die man da hat, wie man jetzt auch mehr Leute mit einbezieht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Zugleich habe ich aber eben auch vielerorts den Eindruck, dass man so ein bisschen diese Baby-Steps macht, die Triple H gerne gemacht hat, auch früher, so diese ganz kleinen Spitzen, aber zugleich verpasst man halt dann auch oft, diese Höhepunkte zu setzen. Und das, finde ich, hat man früher, gerade in der Bloodline-Geschichte, besser gepasst, dass diese Überraschungen auch dann zu einem entscheidenden, wirklich richtigen Moment kommen, während ich gerade den Eindruck habe, gerade mit den Titelwechseln, die wir haben, dass man derzeit einfach nur zeigen möchte, guck mal, wir überraschen euch, schaut uns an, ihr dürft nichts verpassen. Hier wechselt plötzlich der Titel, hier passiert dies, hier passiert das. Hier kommt Royce Keys, wisst ihr was? Der ist da, wir haben aber keine Ahnung, was wir mit dem machen sollen. Aber guck mal hier, ist da. Es ist sowas in der Richtung.
Ja. Und das sind so ein bisschen Probleme, weil wir haben ja schon häufiger kritisiert, dass es dann Überraschungen gibt. Aber es ist dann auch nur, wir kreieren einen Moment, um einen Moment zu kreieren. Wenn wir jetzt Sachen, es ist natürlich auch immer ein bisschen unfair, Sachen mit der Bloodline-Storyline zu vergleichen, weil, wie schon mal gesagt, das ist eine der besten Storylines der letzten 20 Jahre, also auf die Dauer gesehen, das ist nicht, ne, jetzt ja. Gar nicht so, oh, zu viel Hype, aber wenn man es halt runterbricht, das ist so ein bisschen das MCU von WWE gewesen in einer gewissen Zeit, ja. Meiner Meinung nach. Und dazu hat immer wieder Höhepunkte, aber plötzlich diese Höhepunkte innerhalb der Story, ne, das Aufbäumen eines Jey Uso, die Geschichte rund um Sami Zayn, dieses hier Bloodline Trial oder wie das ganze Ding hieß. Also du hattest halt Höhepunkte im Rahmen dieser Storyline und der Höhepunkt war nicht, irgendwo wird jemand Cooles rausgeschickt und ist jetzt wieder da und ist jetzt ein Comeback und es ist ein Debüt und irgendjemand taucht auf und die Überraschung, sondern wir hatten große Momente in Fäden und das fehlt so ein bisschen. Und klar, natürlich kann man dann auch immer dann sagen, wenn es aber mit einem großen Moment endet, ne, wie es halt häufig so ist, man vergisst in 2-3 Jahren das, was davor war, man behält den großen Moment im Kopf. Aber wir reden jetzt über Sachen wie Baileys komischer Turn mit ihren, wo es auch immer Randy Orton 2 war und Stimmen gehört hat, ne? Solche Sachen. Und dann wird es wieder fallen gelassen. Und ähnlich auch wie jetzt eine Sache rund um einen Finn Balor und Dominic Mysterio, wo wir eigentlich seit einem Jahr sagen, da muss mal was passieren. Und wir haben ja auch dann spekuliert, okay, bei WrestleMania gibt es das Match zwischen den beiden um den IC-Belt und Finn Balor holt sich ihn. Mal gucken, was daraus jetzt wird, jetzt wo Penta IC-Champ ist. Und vielleicht gibt es dann immer noch dieses Payoff-Match und dann sagen wir, oh ja, war ja cool. Aber die Frage ist, rechtfertigt das die Nicht-Erzählung, wenn man jetzt mal ehrlich ist, weil es sind ja schon teilweise keine Baby-Steps mehr, die man da dann nicht geht, wo man einfach sagt, wir pausieren jetzt diese Storyline für 5-6 Monate. Und das sind Sachen, die stören sehr, wo ich direkt zu einem anderen Thema kommen würde, um das überzuleiten. Ich habe ein großes Problem mit Versprechungen, die gemacht werden, die offensichtlich nicht stimmen. Ich habe es ja schon häufiger angesprochen, auch dieses Paul Heyman, wir planen hier 8 Monate im Voraus, wir machen dies, das. Und ähnlich auch wie ein Triple H sagt, ja, wir haben hier eine neue Ära und das wird die heftigste Elimination Chamber aller Zeiten, das wird der heftigste Royal Rumble aller Zeiten, das darf man nicht verpassen. Du kannst doch Sachen sagen, da musst du aber zum einen auch liefern.
Ja.
Und wenn du es aber die ganze Zeit sagst, dann glauben die Leute irgendwann nicht mehr. Das ist dann wie dieser Gag, damit Tony Khan mit Major Announcement. Und dann ist wieder Tony Khan mit Major Announcement. Irgendwann nutzt sich das ab. Und du siehst ja auch dann im Produkt, offensichtlich wird da nicht 8 Monate im Voraus geplant, irgendwelche großen Storylines. Und so Sachen stören und dann verlierst du das Vertrauen darin und denkst dir, warum tue ich mir das an?
Ja, das ist halt ein ganz, ganz guter Punkt eigentlich auch, ne? Es ist, ich weiß nicht, ob man vielleicht so ein bisschen im eigenen Hype erlegen ist. Ich glaube auch, dass sich ein Triple H in dieser Rolle, die er ausfüllt, ziemlich gut fühlt. Ich glaube, der mag das, dass alle Fäden bei ihm zusammenlaufen, dass er da kontrolliert und regelt. Ich glaube auch, dass er es gerne mag, große Versprechungen zu machen.
Ja.
Ich glaube, dass er es auch geil findet, wenn man gesagt hat, hier ist die Triple H-Era. Sind wir mal ehrlich. Also
ja, natürlich.
Wir hatten auch
man darf halt auch nie vergessen, jetzt auch bei allen, oh toll, wir sind alle hier wieder Freunde und sowas. Der Mann hat immer noch 2 riesige Sachen. Eine riesige Nase und ein riesiges Ego. Und das darf man nicht vergessen. Ja, das auch. Und dieses ganze Ding, was man natürlich vorher hatte mit Vince McMahon, irgendwelche Machtspiele, der lässt sich da 8 Stunden vor seinem Büro stehen und sowas alles, was jetzt ja weggefallen ist oder weggefallen sein soll, ne? Es gibt ja auch jetzt mit inzwischen auch die ersten Berichte über Triple H, die halt nicht nur positiv sind, muss man ja auch ganz klar sagen, von Talent. Es ist halt auf jeden Fall schon besser geworden. Das ist einfach ein Fakt, auch wie dann mit Talent umgegangen wird. Du musst jetzt nicht immer arbeiten und du musst jetzt nicht in, keine Ahnung, Bumfuck, Ohio irgendwie wresteln, wenn dein Kind gerade geboren wird oder sowas. Das sind alles coolere Sachen. Trotzdem hat ja auch ein Triple H seine Leute, mit denen er sich umgibt. Und auch ein Triple H hat seine Ja-Sager um sich.
Das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir haben das damals ja auch schon mal angesprochen, ne? Weil Vince McMahon war das eben auch und Bruce Pritchard und viele andere, die wir da so im Fahrwasser gehabt haben. Bruce Pritchard auch immer noch da. Und mich würde das interessieren, ob es jetzt mit der Zeit eben, also ich stelle mir das so vor, dass zu Beginn vielleicht, wenn jemand da so in diese Position kommt, dass man da vielleicht noch hitziger diskutiert, so in dem Sinne, dass man sich vielleicht eher auf Augenhöhe sieht und inzwischen vielleicht auch einfach diese Motivation eine andere geworden ist, die Stimmung vielleicht auch innerhalb des Unternehmens. Vielleicht sagt man auch aber nicht einfach, ja, mach halt einfach, so nach dem Motto, weißt du? Man hat vorher vielleicht noch gesagt, ja, wir sind ja, es ist jetzt anders als mit Vince McMahon und wir gehen jetzt den Weg. Vielleicht hat man sich da jetzt auch schon wieder so ein bisschen eingefahren, dass man diese stärker, diese Yes-Man-Komponente mit dabei hat. Und ich glaube auch, dass ein Triple H ganz anders arbeiten muss wie ein Vince McMahon, weil er auch ganz, ganz andere Aufgaben hat als ein Vince McMahon. Allein was halt eben die Öffentlichkeitsarbeit angeht, wo ja auch ein Vince McMahon sich größtenteils wirklich irgendwann mal rausgezogen hat, das quasi gar nicht mehr gemacht hat. Triple H ist sehr präsent, sowohl bei den Produktionen als auch bei den Presseterminen und so weiter und so fort. Das hat ein McMahon lange Jahre gar nicht mehr gemacht quasi, weil er auch einfach, da wissen wir ja schon, dass er ein Workaholic gewesen ist, aber ich glaube, das wollte der auch einfach irgendwann gar nicht mehr. Also
ich kann mir aber auch vorstellen, das ist eine große Firma und es läuft da gerade relativ gut. wirtschaftlich
finanziell aufs Top, ja,
in dieser Firma, ne? Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Ticketverkäufen, die schlecht laufen, aber du hast geile Werbedeals, du ziehst jedes Jahr einen neuen, lukrativeren TV-Streaming-Deal an Land, ne? Also das läuft gut. Dann würdest du natürlich auch gerne in deiner Position bleiben. Und ich kann mir halt vorstellen, ähnlich wie bei jeder großen Company, wie du auch sagst, auch so ein Bruce Pritchard, der war vorher bei Vince dabei, jetzt ist er bei Triple H dabei, du wirst da auch schon viele Arschlecker haben, ne? Die dann einfach sagen, ja, die Idee ist gut und ja, wir machen das so. Und ich möchte halt hier, klar, ich kann natürlich auch dagegen argumentieren und sagen, ja, lass es doch so und so und so machen, das kommt vielleicht gut. Oder ich kann einfach sagen, das, was du sagst, ist alles richtig geil. Ich bin riesiger Fan immer und möchte einfach nur meinen Job behalten. Und ich glaube, auch so Sachen sind nicht unwahrscheinlich. Und dann kann auch vielleicht am Anfang der frische Wind von einem Triple H kommen, ne, der dann den frischen Wind mitbringt. Der ist aber auch dann irgendwann natürlich, ist wie bei allen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist dann in seinen Gewohnheiten drin, so, ja, wir machen wieder nochmal einen maskierten Angriff und dann sagen alle, hä, ist doch voll geil.
Also hat früher auch schon funktioniert.
Ja, haben wir immer so gemacht. Ne? Ich glaube, so Sachen darf man halt auch nicht außer Acht lassen, wie es halt häufig auch in großen Firmen ist. Dann guckt jeder, dass er seine Position behält und dann ist fertig.
Wie stehst du zu der Art und Weise, wie sich selbst ein Triple H inszeniert? Gehört das dazu? Also braucht man einen Triple H, der quasi vorneweg geht, der in den Trailern da ist und Events ankündigt, der bei irgendwelchen Presseterminen auch gerne mal vorne mit dabei ist, bei den Großen natürlich nur, ne, der andere Termine wahrnimmt, der ein lebendes Meme geworden ist mit dem Finger, ja, und so. Braucht man das in der heutigen Zeit? Ist das vielleicht sogar gewollt? Also quasi nimmst du dadurch den Rest des Teams so ein bisschen aus der Schusslinie, so wie wir jetzt auch. Wir sagen nicht, ja, hier der Road Dogg ist kacke oder der Bruce Pritchard ist kacke.
Das sage ich schon auch sehr gern, dass Bruce Pritchard kacke ist.
Aber du weißt, was ich meine. Aber trotzdem ist der Fokus natürlich sehr auf Triple H. Und der sagt halt einfach, ja gut, ich habe halt ein dickes Fell. Mir ist das egal, was die Leute sagen, solange sie Tickets kaufen und solange die Kasse stimmt.
Also natürlich ist es so, aber so funktionieren wir ja als Menschen. Also wir sagen doch immer, der ist kacke. Also es gibt ja immer eine Galionsfigur und dann sagen wir immer, Triple H ist kacke, Vince McMahon ist kacke. Also ne, man packt sich ja immer die Galionsfigur, weil, also wir würden jetzt auch keinen Podcast machen und sagen, warum Bruce Pritchard und Road Dogg vielleicht schlecht besetzt sind.
Oh, also, aber Road Dogg kann man auch viel diskutieren.
Ja, kann man sehr viel diskutieren. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt halt immer diese eine,
ja,
Galionsfigur, ne? Das ist genauso wie, keine Ahnung, COD hat immer schlechter performt. Ich weiß gar nicht mehr, wer da irgendwie der Head-Typ war. Und da hat man auch mal gesagt, so, der hat COD zerstört. Also es ist ja immer das Gleiche. Man geht immer auf die eine Person drauf. Und ich glaube auch, dass es hier am einfachsten ist, weil klar, auch ein Triple H wird seine Vorgaben bekommen von einem Nick Khan und sowas alles. Und vielleicht hat er auch andere Vorstellungen manchmal. Aber es heißt, ja, wir wollen aber Geld verdienen, deswegen machen wir es so, ne? Und klar, könntest du das Talent aufbauen. The Rock ist aber größer. Fertig. Ne? Also darf man natürlich auch nicht vergessen, um das in Triple H zugute zu halten. Trotzdem, um zu einer Frage zurückzukommen. Ich glaube, er findet es auch schon ganz geil, dass er die Person ist, die da im Ring steht und dann auch sagt, hier, guck mal, Netflix, da sind wir. Are you ready? Mal ein bisschen noch die Catchphrase. Aber er ist natürlich auch ein bisschen sowas wie der Undertaker. Das ist halt ein Name, den kannst du da halt hinstellen. Und selbst die Leute, die irgendwann mal damals reingeschaut haben, wissen, ach guck mal, das ist ja Triple H. Das ist ja immer noch eine Instanz. Das darf man halt auch nicht vergessen. Klar, du kannst auch hier und da deine Champs hinschicken zu Media, aber Triple H ist immer noch ein Household Name. Das darf man halt nicht vergessen.
Ich glaube auch, dass du das tatsächlich brauchst. Das hast du bei, wie du schon gesagt hast, hast du bei allen großen Firmen. Bei Microsoft hast du es mit einem Bill Gates, du hast es bei Apple früher mit Steve Jobs gehabt, du hast es bei Meta mit Mark Zuckerberg und so weiter und so fort. Auch wenn Triple H nicht in den Positionen ist von den Namen, die ich gerade genannt habe, ist er eben trotzdem das Gesicht. Und ich glaube, dass das ganz typisch ist, wie heutzutage eben auch Business in großen Firmen gehandhabt wird. Wenn ihm das gefallen, auf jeden Fall, ja, bin ich auch komplett dabei. Ist es aber dann auch manchmal zu viel, Kai, ist ja die andere Frage. Zum Beispiel als jetzt zu WWE 2K26 die King of Kings Edition angekündigt worden ist, mit irgendeinem Triple H noch dabei, habe ich mir halt gedacht, boah, das ist schon ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Warum denn nicht irgendwas anderes? Ne? Warum denn nicht eine Stone Cold Edition oder irgendwas anderes?
Ja, Also wir hatten natürlich auch schon Stone Cold Editions, wir hatten auch schon Undertaker Editions und wir hatten auch schon
eine Gunther Edition.
Editions. So nämlich.
Eine Danhausen Edition.
So, ich nehme vier. Direkt. Ja. Also, aber es befeuert natürlich
WWE 2K Danhausen. WWE 2K Hausen.
Es befeuert natürlich diese Idee mit Triple H, großes Ego, Selbstdarsteller. Ne, also es schreibt sich ja so ein bisschen von selbst. Ich glaube jetzt auch, ganz anderes Beispiel, Paralleluniversum. Hätten wir einen John Cena in der Position, würden wir auch alle sagen, ach guck mal, John Cena macht wieder John Cena Sachen. Er ist, ne, Five Moves of Doom, er buried wieder jedes Talent. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was mit dem Job kommt. Ist es manchmal zu dick aufgetragen, dass wir jetzt auch noch eine Triple H Edition bekommen? Ja. Ich kann mir jetzt aber auch, vielleicht liege ich auch falsch, ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Triple H in seinem Büro sitzt und sagt, Leute, wir müssen auf jeden Fall nochmal ganz kurz über diese Triple H Edition sprechen. Die müssen wir machen. Also ist alles schön und gut, klar, ist hier im Punk, aber können wir noch vielleicht irgendwie auch für mich eine Edition machen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich nicht. Aber es ist eben trotzdem interessanter Punkt und ich kann aber auch Leute verstehen, die dann sagen, nee, mir ist der über und ja, das ist mir viel zu präsent. Er positioniert sich im Mittelpunkt, stellt sich teilweise dann vielleicht sogar höher als das Produkt und stellt sich über das Produkt, neben das Produkt, vor das Produkt und es ist aber auch seine Aufgabe und ich glaube, dass im Grunde das auch für eine Firma dieser Größenordnung notwendig ist, dass du jemanden da hast. Und ich glaube auch, dass das sehr bewusst gemacht ist. Nichtsdestotrotz geht es mir manchmal auf den Keks. Ich finde es halt manchmal auch ein bisschen too much. Also ja. Deswegen, er ist ja deswegen auch schon zum Meme geworden mit seinem Fingerding und dass er dann auch bei Unreal zum Beispiel so im Fokus steht, wie er es da tut, ne? Und dadurch das Programm führt, mehr oder weniger, und immer wieder erklärt, warum, wieso, weshalb. Das ist da, er ist so ein bisschen Zirkusdirektor. Ich glaube, so kann man es vielleicht dann auch sagen. Ne? Der steht, ist vorne auf dem, ganz vorne auf dem Poster mit drauf, wo es mit dazugehört. Ich glaube, das ist notwendig. Ich glaube aber auch, dass man das vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl anfassen muss, als man das momentan macht. Wie siehst du das?
Also es hat uns ja auch weniger gestört, als das Produkt besser war. Da haben wir halt eigentlich nicht darüber geredet, so, hey, Triple H ist aber schon viel da, ne? Sondern auch du bist dann irgendwo bei einer, keine Ahnung, du bist bei Bash in Berlin, denkst dir, ah, wäre schon cool, wenn Triple H jetzt nochmal rauskommt und einmal kurz Hallo sagt, ne? Also habe ich mir zumindest gedacht. Oder auch, als ich dann bei Mania war und die wurde da von Triple H eröffnet. Klar ist das geil. Also müssen wir nicht drüber reden, ne?
Ja.
Hat ja auch was. Die Kritik wird ja auch erst größer oder kommt halt ins Rollen und sagst erst, das Produkt ist schlecht. Ja, Triple H nervt auch irgendwie. Oh, jetzt ist schon wieder Triple H präsent. Ach, jetzt kriegt er auch noch irgendwie eine Edition im Spiel. Das ist ja so ein Schneeball, der immer größer und größer und größer wird. Von daher, am Anfang hat es uns nicht genervt. Jetzt ist das Produkt schlechter und jetzt sagen wir, ach so, ja, sollte man lieber irgendwie mehr Zeit in Creative Work stecken, anstatt hier nochmal sich selbst vor die Crowd zu stellen und sich hypen zu lassen. Weil dieses New Era und die Paul Levesque Era und die Triple H Era, damit haben die ja eigentlich ab Sekunde 1 angefangen mit diesem Triple H Hype.
Ja. Eben. Und deswegen ziehen sie es halt auch durch. Aber nichtsdestotrotz ist Triple H da stark im Fokus. Und man merkt eben auch, dass manche Ideen, die vielleicht vorher noch funktioniert haben mit dem irgendwelchen Comebacks, er holt den zurück, er holt die zurück. Jetzt merken wir auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, gerade was das Story und was auch das Character Building vielleicht angeht, Kai. Wir haben jetzt bei Danhausen geschimpft. Wobei wir da auch noch maßvoll gewesen sind, wie ich finde. Also ich fand diesen Shitstorm auch sehr übertrieben, muss ich sagen, weil ich auch Danhausen einfach mag. Aber so sind Menschen.
Ja.
Ich fand Danhausen jetzt bei Raw super witzig und ich mag diesen Humor einfach.
Also auch da Sachen, die wir auch schon angesprochen haben. Klar, es ist, also auch da ähnlich. Ne? Man könnte sagen, ja, Danhausen Debüt irgendwie kritisch beleuchtet. Leute können es schreiben, Danhausen-Debüt, der größte Scheiß seit 20 Jahren, ne?
Ja.
Was würden die Leute eher anklicken, ne? Dieses, Danhausen hat mir Wrestling ruiniert. So, ich habe extra meine kranke Oma im Heim nicht besucht, um Elimination Chamber zu gucken. Und dann kam Danhausen. Ich habe meinen Bildschirm angekotzt. Also, ne, das ist so. Und du kannst sagen, war dumm geplant, man kennt seine Zielgruppe nicht. Im Endeffekt, das ist das, was wir gesagt haben, ne? Also, du kannst dich trotzdem auch ein bisschen mehr darüber aufregen, wenn es dich mehr stört. Das ist ja auch okay. aber lass mal jetzt nicht übertreiben, dass es jetzt irgendwie Wrestling kaputt gemacht hat. Und ich bleib immer noch dabei, Danhausen ist so ein Charakter, entweder du magst ihn oder magst ihn nicht. Ist quasi Mensch gewordenes Spinat oder Lakritz, so in dem Sinne. Wenn man das witzig findet, hat man damit, glaube ich, eine gute Zeit. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, boah, Art-Truth ist so unfassbar nervig. Also gibt's auch sicherlich, ne? Zähle ich jetzt auch nicht zu. Ich find's auch ganz witzig. Ist auch super dummer Humor. Danhausen ist noch mal eine andere Art von dummen Humor. Und ich hatte auch eine gute Zeit mit diesem Raw-Segment Backstage, wo dann Dominic Kirst und mit Adam Pearce redet, mit seiner ins Klo gefallenen Serviette mit Forderungen und sowas. Ich finde das lustig. Und genauso sollte Danhausen noch eingesetzt werden. Der muss nicht bei Chamber debütieren. Du kannst ihn irgendwie auch auftauchen lassen. Der trägt da seine Zähne spazieren, cursed ein paar Leute, sagt Sachen, die dumm witzig sind mit seiner verstellten Stimme. Fertig.
Ja, bin ich komplett dabei. Also es darf auch niemand, weil wir auch schon gelesen haben, der ist für mich der typische Jobber. Natürlich ist Danhausen ein Jobber. Also der wird auch hier und da mal seine Matches gewinnen und so, aber der wird keine entscheidende Rolle in irgendeinem WrestleMania Main Event spielen, sondern der wird seine Momente bekommen und der wird auch nicht viel wrestlen. Das ist im Endeffekt ein Charakter und kein Wrestler. Obwohl er ein guter Wrestler ist, muss man auch dazu sagen.
Weil das ist ja auch das Schöne, dass wir jetzt einfach mal jemanden haben, wo wir sagen, ja, der ist jetzt da, und den müssen wir gar nicht im Main Event einplanen oder in der Upper Mid Card, sondern der ist da für dumme Gags.
Ja.
Und that's it.
Deswegen, ich mag den, sag nichts gegen meinen Danhausen, ich finde den super witzig und ich glaube auch, dass man den mit ein bisschen Fingerspitzengefühl anfasst und dass man da dann auch was Lustiges machen kann. Weil auch das gehört mit zu einer 3-Stunden-Show. Wir dürfen nicht vergessen, dass man quasi jetzt im Vergleich zu früher, wo man 2-Stunden-TV, 3-Stunden-TV jede Woche produziert hat, produzierst du jetzt 5 Stunden, mehr oder weniger, jede Woche. Und dann brauchst du auch solche Charaktere, die Backstage einfach ein bisschen Spaß verbreiten, auch damit du zwischen den Leuten, die sich blutig prügeln oder hassen bis aus Blut und ihre Gegner neben dem Vater beerdigen wollen, dass man da auch sagt, nee, wir brauchen auch einen Comic Relief zwischendurch. Und dafür ist ein Danhausen gut geeignet, weil der einen sehr gutmütigen Humor hat und auch einfach so ein clumsy Character ist. Also, und ich glaube auch, dass vielleicht eine Art Truth gar nicht mehr so, vielleicht will der gar nicht mehr so ständig reisen und ständig unterwegs sein und solche Geschichten. Weiß man auch nicht genau. Der ist ja auch schon weit über die 50.
Also, ja.
Mal abwarten. Da habe ich eher, das habe ich auch in der Review kritisiert, ich finde das eher, dass man das halt eben falsch angegangen ist. Ich glaube, dass du es halt anders hättest machen können, dass du es vielleicht einfach auf eine Weekly hättest beschränken können. Ich habe aber auch gesagt, dass man da nicht erwarten muss, dass ein Chris Jericho aus der Kiste kommt. Das ist das ist auch eine andere Kiste. Was ich tatsächlich aber fast schon schlimmer finde, ist, als ich heute die Meldung gelesen habe, ja, mit Royce Keys übrigens, der beim Rumble debütiert ist, seitdem keine nennenswerte Rolle mehr gespielt hat, ja, da hat man keine Pläne für. Wird jetzt Royce Keys die zweite Jade Cargill, Kai?
Wird Royce Keys der zweite, wie hieß er? Veer Mahan oder sowas?
Kannst du dich noch erinnern?
Ja. Das ist halt eher so ein bisschen das Problem. Also, das ist ja das, was ich eingangs meinte. Du hast dann den großen Moment, du hast das große Debüt. Die Leute sagen, ah, okay, guck mal, krass. Und das ist ja eigentlich dazu da, um die Leute auch heiß zu machen. Dieses, der ist jetzt da. Und weil ich jetzt überrascht bin, bin ich invested, aber dann gib mir was.
Ja.
Aber stattdessen ist, also unser Plan war, wir lassen den cool debütieren. Und dann, weiß ich nicht. Und dann sagt Bruce Pritchard wieder, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir auf jeden Fall so. Und Road Dogg sagt so, ja, warte, ich habe keine Zeit, ich muss SmackDown schlecht booken. Und dann
sagt er, oh, you didn't know?
Genau. Also, das sind so Sachen, die ich halt nicht verstehe. Aber das ist halt genau das, was ich meinte. Du buckst für den einen krassen Moment und weißt nicht, was danach kommen soll. Also, das ist auch eine Sache, die ich ein bisschen bei Oberfemi befürchte. Ich sag mal, der hat jetzt ja anscheinend ein Programm mit Rusev, wo ich auch glaube, das können auch coole Matches werden, wenn die sich da die Bombe um die Ohren kloppen. Aber das, also ich hatte trotzdem so kurz die Befürchtung, dass man auch nicht weiß, wohin man mit ihm möchte.
Ja, also ich glaube, das kann man ganz gut machen. Also macht da das Meat-Match draus, ne?
Ja, eben, genau.
Rusev bringt immer noch so ein bisschen Bedrohlichkeit mit, trotz alledem, auch wenn ich ihn nach wie vor nicht überzeugend finde, war auch längere Zeit jetzt ja weg, weil man auch für den keine Pläne gehabt hat. Auch den hat man da zurückgeholt und abseits der Geschichte mit Sheamus hat man da jetzt auch nicht vieles draus gemacht, wenn man ehrlich ist. Und das ist was man häufiger sieht, finde ich, dass du Leute debütieren lässt, dann präsentierst du sie in einer Geschichte und nach dieser Geschichte ist halt so, ja, das weiß ich halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, gerade ein ganz, ganz großes Problem. Oder noch viel schlimmer, wie wir es jetzt bei Royce Keys gesehen haben, du präsentierst ihn, zeigst ihn auch danach noch auf Social Media und dann ist er auf einmal weg und wrestelt dann irgendwelche Dark Matches.
Ja. Auch, ja.
Das ist aber genau das, was ich beim Rumble schon im Vorfeld gesagt habe. So, ich würde die nicht beide, also ich würde nicht Obafemi im Rumble präsentieren und Royce Keys, weil die beiden vom Typ her, ne, großer, massiger Powerhouse-Wrestler, die sind einfach zu ähnlich. Wenn du das bei Raw und bei SmackDown machst, dann hast du ein doppeltes Programm und das interessiert keinen mehr, weil dann immer die Leute die nicht mehr auseinanderhalten können, ne, weil es austauschbar geworden ist. Und das Problem haben sie jetzt wahrscheinlich auch sich dann überlegt. So, huch, guck mal, das ist vielleicht dumm, was wir da gemacht haben.
Ja.
Für den Moment. Wieder mal für den Moment. Und ich glaube, das ist vielleicht einer der Hauptkritikpunkte, oder?
Und was ich dann aber auf der anderen Seite nicht verstehe, ist, du hast diese Sachen, die für den Moment sind, die irgendwie Hype kreieren, ne? Hast dann aber auch Sachen, die organisch sich entwickeln, wie Everybody's Favorite, und damit meine ich Kais Favorite, die Sache rund um Kit Wilson, und machst damit gar nichts.
Ja.
Also, das hatte ja einen richtigen Hype, das war auf Social Media groß, die Leute hatten da Bock drauf, und dein einziges Ding war nur zu sagen, ich schicke ihn raus, Theme ist ein bisschen cool, und dann wird er mal irgendwie gesquasht von Obafemi zweimal, und dann catcht er beim Main Event, und keine Ahnung, seitdem ward er nicht gesehen. Also auch solche Sachen, das ist doch, also, du bist sowieso sehr sprunghaft in deiner Planung gefühlt, aber springst dann nicht mal auf Sachen an, die gerade organisch wachsen. Also, das war ja schon häufig ein Problem, so siehe Daniel Bryan, siehe Rusev Day und sowas alles, dass man da irgendwie zu wenig Kapital rausschlägt manchmal, dann macht man es am Ende dann vielleicht doch noch so halb gar ganz okay. Was verstehe ich auch nicht. Weil du hast doch jemanden, der einfach nur durch ein besseres Theme overgekommen ist und hast keine Ahnung, was er machen soll.
Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Das ist halt wirklich so ein Ding, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, warum man da nicht den geraderen Weg geht. Ich meine, auch in Kit Wilson musst du nicht als dominanten Main-Character präsentieren oder sonst irgendwas. Natürlich nicht, ne? Aber du kannst ihm zumindest Geschichten geben. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum man nicht die Story mit Matt Cardona größer präsentiert hat. Ja. Weil das hätte eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich, in der Mid-Card.
Matt Cardona, gleicher Fall.
Ja.
Also der Indie-King, der Deathmatch-King, was auch immer. Also auch da, ich glaube, cooler Paycheck, kann mit seiner Frau zusammenarbeiten, sicherer Paycheck, ne? Aber ist jetzt auch nichts draus geworden. Und auch nicht, dass der jetzt Main-Eventer werden muss, erwarte ich ja gar nicht. Aber dass der mehr macht als den Apollo Crews.
Ja, das ist halt der... Kommt gut bei den Fans an, der ist auch gut, wenn du irgendwelche Termine hast. Ich habe da noch letztens Aufnahmen von ihm gesehen, wo er da irgendwie Autogrammstunden gibt und die Fans sich ein Loch im Bauch gefreut haben, ihn da zu sehen. Alles cool, hat seinen Paycheck, sicherlich auch leichter verdient als in den Indies, wenn man ehrlich ist. Aber da kannst du auch mehr mitmachen. Und das ist halt eben ein ganz, ganz großes Problem, was wir hier sehen. Und ich habe oft den Eindruck, als ob man hier mit so einer virtuellen Karotte arbeiten würde. Da baumelt man dann so vor unserer Nase umher und das sehen wir jetzt häufiger. Hier, die virtuelle Karotte, die Kiste, da ist irgendjemand drin. Dann kommt Danhausen und alle sagen, ich habe gedacht, die Karotte schmeckt besser. Ne? Dann, hey, es ist der Rumble, Überraschungen. Hier, die Karotte, Royce Keys. Passiert danach nichts mehr. Guck mal, die Karotte ist weg. Auch das Storytelling. Ich finde auch, nach wie vor ist jetzt sehr merkwürdig, dass wir einfach nur einen Brock Lesnar haben, der sagt, naja, hier, ne, ich habe eine Open Challenge und wir sehen da mal, was passiert. Dass du die nicht in die richtige Geschichte einbindest. Dass ein Gunther noch immer so in den nirgendwo quasi hängt. In der Fehde mit Dragon Lee. Ob es jetzt Rey Mysterio wird, ob es dann doch Brock Lesnar wird oder ob es...
Match übrigens gut bei Raw. Muss man sagen, das war richtig spaßig.
Gunther und kleinere, agile Leute funktioniert. Das kann er.
Ja. Haben wir schon gegen Ray Phoenix gesehen, beim Karat.
Genau, deswegen. Das kann er, da muss man sich keine Gedanken drum machen. Aber weißt du, was ich mit dieser Karotte meine? Weißt du, man hängt da uns irgendwas vor die Nase und am Ende wird's dann, damit man dranbleibt sozusagen. Es ist so ein bisschen wie in irgendwelchen Videospielen, wo man sagt, hier, du kriegst das freigeschaltet, wenn du noch eine Stunde länger spielst. Und genauso fühlt sich's halt eben hier auch an, oder?
Ja. Und das klappt am Anfang immer sehr gut, bis du dann, ich bleib in deinem sprachlichen Bild, bis du dann zwei, dreimal an die Karotte gekommen bist und merkst, es ist einfach nur eine Karotte, die nicht immer gut schmeckt. Ne, also, und das ist halt das Problem. Weil, ja, das funktioniert zwei, drei, vier Mal. Und dann halt eben nicht. Das ist, wie du gesagt hast, wie so ein Battle Pass in irgendeinem Spiel, wo du sagst, ich muss noch auf Level 40 kommen, damit ich XY freischalte. Dann schaffst du das mal irgendwann nicht und dann fällt dir auf, hey, das ist scheißegal, ob ich Level 40 gekommen bin oder nicht. Also mich juckt's auch nicht, ob ich das freischalte. Weil da soll halt immer so versucht werden, so eine gewisse FOMO, dieses Fear of Missing Out aufzubauen, weil ich darf den großen Moment nicht verpassen.
Ja.
Wenn du da beim Nachgang merkst, dieser große Moment, der mir versprochen wurde, der war eigentlich kein großer Moment, dann klappt's nicht mehr. Dann ist halt dieser Hold los, den man bei dir hat. Und dann kriegt man dich auch nicht mehr dazu einzuschalten und das zu gucken. Und dann hast du ein großes Problem.
Hat ein Triple H jetzt vielleicht ähnliche Probleme, wie es ein Vince McMahon früher gemacht hat? Vince McMahon hat sich sehr stark an den großen Namen abgearbeitet, also John Cena, Roman Reigns und so, hat die versucht, irgendwie over zu putten, wie man so schön sagt. Ein Triple H hatte den Bonus, sage ich mal, den Startbonus, dass er mit der Bloodline-Story beginnen konnte, dass er auch so ein paar Fehler der Vergangenheit quasi wieder rückgängig machen konnte, sich dadurch positiv hervortun konnte, natürlich in der Außenwahrnehmung. Hatte auch noch den Vorteil, dass man einen Cody frisch in die Company mit eingebunden hat, dass der eine große Rolle spielen konnte. Ist jetzt Triple H einfach in dieser Übergangsphase, in diesem Generationenwechsel, den wir jetzt haben, ist das gerade das Problem für ihn, dass er da nicht mehr auf alles zurückgreifen kann? Oder wie siehst du das?
Ich glaube, er ist in diesem klassischen Problem, dass er jetzt 3-4 Jahre da in dieser Rolle ist und das jetzt die Realität einsetzt. Ne? Also auch da natürlich, wie bei allem, es gibt nicht nur ein Problem, was wir jetzt haben. Es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt ganz viele kleine Probleme, die zu größeren Problemen werden und man kann nicht nur eine Sache lösen. Aber letztendlich ist, glaube ich, mit einer der Hauptpunkte diese rosa-rote Brille, die Zeit ist vorbei, diese Honeymoon-Face, die man hat und jetzt ist eben Business as usual. Am Anfang war noch alles frisch, da konntest du dann sagen, ah, ich habe die und die Ideen und jetzt merkst du auch, okay, vielleicht hat ein Triple H gewisse Vorstellungen, wie Fäden funktionieren, wie Fäden aufgebaut werden. Das haben wir jetzt aber auch in 3-4 Jahren auch schon gesehen, deswegen gibt es auch wenig Neues natürlich, ne? Wie wir auch dann jemand gemacht, den Gag gemacht haben, ja, es gibt ein Steel Cage Match, damit keiner eingreifen kann oder damit auf jeden Fall jemand eingreift, weil also solche Sachen eben und die Sache ist, damals vielleicht wurde es dann in der Vince McMahon-Zeit mehr über diese Part-Timer gelöst. Also du erzählst 11 Monate im Jahr Geschichten, um dann zu sagen, okay, WrestleMania-Season, Goldberg, Brock Lesnar, das. Das ist ja trotzdem weniger geworden. Da bin ich auch immer noch sehr froh drüber. Und vielleicht ist jetzt die Lösung zu sagen, du hast deine Storylines und du verkaufst als Long-Term-Storytelling, aber im Endeffekt sagst du, wir haben eine Storyline, die fängt im Mai an. Wir pausieren die eigentlich bis Januar. Und dann sagen wir, guck mal, die geht jetzt bei WrestleMania weiter. Und bei WrestleMania ist das große Finale von dieser Fehde, die geht ja schon über ein Jahr, obwohl sie im Endeffekt dann vielleicht 8 Wochen geht. Mhm. Nur sie fing halt im Mai schon an. Und ich glaube, dass man dann eher damit arbeitet, weniger diese ganz krassen Part-Timer-Einsätze zu haben, die wir natürlich immer noch haben werden, die gehören zum Wrestling dazu. Nur, ich glaube, was vielleicht da die Part-Timer-Einsätze waren, sind jetzt bei Triple H die großen Momente, die epischen Reveals. Im Endeffekt vielleicht eine andere Art der Augenwischerei, um vom Alltag abzulenken.
Was ich auf jeden Fall auffällig jetzt beim Blick auf WrestleMania finde, ist, dass man uns beim Rumble noch ja auf einen Generationenwechsel eingeschworen hat. Aber schlussendlich, zumindest im Großen und Ganzen, sind es doch die alten Gesichter, die in durchgemischter Form hier wieder aufeinandertreffen und die großen Siege einfahren, Kai, oder? Also das ist so ein bisschen was, wir haben ja keinen Jungen quasi dabei, keiner aus der neuen Generation, der in irgendeiner großen Fehde hier richtig mitmischt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, Liv Morgan und Stephanie Vaquer und Jade Cargill ist ja dabei gegen Rhea Ripley, aber der Weg ist ja eigentlich ein anderer. Der Weg wäre ja gewesen, dass man dahingehend wirklich einen großen Star aufbaut und die nicht schon als Champion da reingehen.
Also bei Liv Morgan und Stephanie Vaquer, also bei den Frauen Division hast du es trotzdem, muss ich ganz klar sagen, weil auch eine Jade Cargill geht jetzt als Champion rein, ist ein viel größerer Schritt als letztes Jahr. Eine Rhea, finde ich, musst du trotzdem reinschmeißen, also die jetzt einfach nur rauszulassen, weil wir machen jetzt Generationenwechsel, wäre ja auch Quatsch.
Und die ist auch noch unter 30, ne? Das kommt auch noch dazu. Also.
Und bei Stephanie Vaquer und bei Liv Morgan gehe ich auch mit, dass ich sage, wir haben einen gewissen Generationenwechsel, weil wir jetzt zum Beispiel keine Charlotte drin haben oder sowas, ne? Also das finde ich schon eigentlich ganz gut geglückt. Bei den Männern musst du 1, 2, 4, 8 Augen zukneifen und kannst dann sagen, ja guck, wir haben Jacob Fatu immer noch drin. Der ist jetzt zwar kein Jungspund, aber es ist auf jeden Fall ein neuer Name, Main-Title-Picture. Ne? Wir geben einem Drew McIntyre endlich sein verdientes WrestleMania-Championship-Match. Hoffentlich. Musst du auch mitgehen. Und dass du dann trotzdem sagst, wir haben halt Punk gegen Roman als großes Money-Match, das finde ich immer noch okay. Also, ich glaube, da ist eher das Problem wieder Erwartungshaltung. Du sagst, der große Generationenwechsel und wächst damit bei den Leuten ganz andere Erwartungen als das, was du eigentlich geplant hast.
Und man ist eben auch in der Bringschuld. Das kommt auch noch mit dazu. Ne? Du kannst auch nichts übers Knie brechen und jetzt sagen, ja, jetzt ist Punkt, jetzt ist der Generationenwechsel da und wir müssen die jetzt alle in den Main-Event pushen. Du musst auch gucken, was homogen wächst im Endeffekt. Braun Breaker wäre jemand gewesen, hättest du pushen können, ist die Verletzung natürlich dazwischen gekommen. Das ist halt Pech gewesen. Ich habe das natürlich gerade ein bisschen provokant formuliert, absichtlich.
Ja. Ne, damit. Weil im Endeffekt hast du ja trotzdem jetzt auch so ein bisschen die Namen halt dabei. Du hast einen Trick Williams als neues Gesicht. Ne? Du hast jetzt einen Oberfemi als neues Gesicht.
Ich bin übrigens, ich bin sehr gespannt, was man mit Trick Williams macht. Trick Williams ist gerade so ein bisschen, der kriegt ja mega Reaktionen. Der schlägt sich sehr, sehr gut in den Matches, finde ich.
Ja.
Und ich bin jetzt neugierig drauf. A, lässt man den noch ein bisschen als Heel overgehen? Oder ist man da nervös und sagt, nee, komm, jetzt, der wird jetzt gleich ein Guter, damit der auch die Publikumsreaktion ziehen darf und sich entsprechend präsentieren darf. Der ist gerade für mich, also der ist jetzt seit Ewigkeiten wirklich einer der richtig herausragenden Call-Ups, die auf Anhieb funktionieren, wo die Leute sagen, den wollen wir sehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, ich habe ja Oberfemi weiter vorne gesehen, aber dass wir jetzt über einen Trick Williams hier so sprechen, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ich habe gedacht, dass wir den länger in der Midcard sehen, aber de facto wird er ja direkt ganz oben eingesetzt.
Und ich bin da sehr gespannt drauf, was ist der Plan? Außer zu sagen, der hat einen coolen Entrance und wir schicken den raus. Also.
Ja, ja.
Weil irgendwann musst du den nächsten Schritt gehen, natürlich, ne? Mit ihm. Also, gibst du ihm irgendeinen Belt zum Beispiel, aber du kannst halt nicht nur jetzt ein Jahr darauf setzen und sagen, der ist irgendwie super over, das ist ja richtig cool und dann nichts machen.
Ja.
Weil dann hast du nämlich einen zweiten LA Knight.
LA Knight ist eine traurige Geschichte, wenn man ehrlich ist. Ich find's auch so albern, dass, also, ich weiß nicht genau, woran es liegt, wann der Algorithmus mich da gefressen hat. Aber, dass ich jetzt ständig, haha, guck mal, LA Knight botcht hier, verstehe ich halt nicht. Leute.
Ja, weil er das dann immer gegengeschnitten werden kann mit dieser Szene aus Unreal, wo er sitzt und immer nur nickt, weil Triple H ihm erzählt, wie er das Finish verkackt hat.
Also. Aber es passiert dir halt, ne? Du machst es halt 1000 Mal und dann rutscht du halt einmal ab. Naja.
Also übrigens auch da, weil wir ja häufig darüber spekulieren und ist ja noch recht früh, aber wir haben ja bald auch wieder Money in the Bank. Trick Williams wäre so ein prädestinierter Kofferträger.
Total. Und ich fand es ganz interessant, dass auch ein Ilja Dragunov zum Beispiel im Interview, was ich mit ihm geführt habe, ja auch gesagt hat, ja, das ist so ein bisschen noch seine Herausforderung, dass er quasi auch eine Story bei WWE bekommt, dass man sich da auf ihn einlässt sozusagen und den Charakter quasi aufbaut und schreibt, weil das ist natürlich die große Herausforderung bei WWE. Du kannst halt eben noch so gute Matches abliefern, was zum Beispiel Ilja zweifellos tut, aber das vergessen die Mainstream-Fans einfach. Ne? Das ist denen egal, sondern die wollen halt eben die Geschichte, die wollen die Heldenreise erleben und genauso wollen die halt auch interessante Schurken haben und die wollen auch den Outlaw haben oder was auch immer, ne? Den Ass-Kicker und ich habe keine Ahnung was. Ne? Aber die wollen diese emotionale Verbindung haben und das sind Matches tatsächlich bei WWE, das ist ja auch schon mehr als einmal deutlich gesagt worden, Matches sind ja nur zweitrangig. Wichtiger ist tatsächlich das Storytelling und all das, was da drumherum passiert. Und das ist etwas, was mir bei ganz vielen Leuten, die jetzt 2025, 2024, 2025 dazugekommen sind, das fehlt mir. Ne? Also auch beim Penta jetzt. Ich finde Penta geil. Ich habe es auch schon häufiger gesagt, aber ich finde den Charakter halt, abseits davon, dass der halt dieses geile Outfit hat, der ist mir halt zu flach. Und
ja,
das ist zum Beispiel was ich hoffe, was einem Oberfemi oder auch einem Trick Williams oder auch eine Stephanie Vaquer ist mir dazu eindimensional. Da fehlt mir auch noch was. Ne? La Primera. Ja super, ab die Post. Weißt du? Das ist halt nichts, was so Substanz hat, so meine ich das.
Ja, ja, also mittlerweile reichen so Sachen ja auch bei gewissen Leuten. Da ist immer die Frage, also, wen möchtest du ansprechen, ne? Ich glaube halt auch, so eine Stephanie Vaquer, du hast eine extrem hohe Latino-Quote, sagen Leute, ah, ist cool, ne? Du hast eine extrem hohe Creep-Quote einfach, die sagen, oh, die hat einen geilen Arsch, ne? Das ist halt einfach so, guck dir ganz viele Wrestling-Fans an.
Die machen den Devil's Kiss und machen,
Ja, genau. Und fassen sich dabei vielleicht noch irgendwo an, weiß man.
Alter, die kratzen sich am Kopf.
Genau. Wir waren alle schon bei Wrestling-Events und haben auch mal so links und rechts geguckt und...
Ich hoffe, die haben sich da nicht angefasst.
Ja. Nee, aber wir haben da auch schon sehr viele Gestalten gesehen. Muss man jetzt nicht so tun, als wäre es nicht so, ne?
Wir haben auch dich da gesehen.
Ja. Ich habe wahrscheinlich auch gestunken, wie ganz viele bei Bash in Berlin. Unabhängig davon. Also, solche Sachen reichen ja auch manchmal. Die Frage ist natürlich, du hast ja auch durch die Art, wie du dich jetzt präsentierst, mit diesem WWE ist das, guck mal, ich kann hier über FaceTime Leute anrufen und sagen, guck mal, ich bin bei WWE, ist das nicht krass, ne? Die brauchen auch nicht zwingend die tiefen Charaktere. Das Problem ist, ich glaube, sowas ist aber immer nur für eine kurze Zeit gut. Weil diese Leute hältst du eben nicht. Weil die Leute, die sich jetzt dann von WWE hypen lassen, weil sie sagen, oh, das ist gerade der coole Scheiß, die haben in 2 Jahren einen anderen coolen Scheiß.
Ja.
Die gehen dann Hallenhall mal gucken, weil das gerade richtig geil ist.
Und irgendwie sowas.
Ich glaube nicht, dass du damit einen Gefallen tust, weil du musst schon auch deine Hardcore-Fanbubble zum Teil bespielen.
Und das ist ja gerade das Problem. Du musst auf der einen Seite natürlich die bestehenden Leute motivieren und zum Einschalten bewegen, zum Merchandise-Kaufen bewegen, zum Ticket-Kaufen bewegen, was bei einem börsennotierten Unternehmen wie WWE bzw. TKO natürlich absolut wichtig ist. Ne?
Ja.
Wir haben da das Prinzip Gewinnmaximierung und da wird ja auch ausgepresst bis zum Letzten. Aber gerade dann musst du eigentlich umso mehr gucken, dass du die Leute emotional ins Boot holst. Und das schafft man viel zu selten. Jetzt zuletzt. Mit den Stories, mit den Charakteren, mit den Wegen, die Charaktere gehen. Und was ich eben auch ein bisschen bitter finde, ist, dass man auch nicht mehr, zuletzt nicht mehr so dieses hundertprozentige Gespür dafür hat, was man mit den Leuten anfangen soll, mit den Wrestlern und Wrestlerinnen anfangen soll. LA Knight ist dafür ein gutes Beispiel. Ich glaube schon, dass man den noch hätte in eine Position bringen können, dass man den auch zum Champion sogar hätte machen können.
Ja.
Und jetzt ist er halt irgendwo versackt. Und jetzt ist er auch irgendwann dann so lange versackt, dass man das gar nicht mehr ernst nimmt, wenn er im Endeffekt dann nochmal einen großen Push bekommen würde. Ich meine, er ist jetzt da in der Vision Story, ja, ist okay. Aber viel mehr sehe ich in dem nicht. Und
so ein Dolph-Ziggler-Problem, ne?
Bitte?
So ein Dolph-Ziggler-Problem, ja, auch ein bisschen.
Ja, gleiche Story. Und ich glaube halt eben auch, dass wenn du einen Charakter zu lange auf einem gewissen 0815-Niveau präsentierst, den Leuten, den Zuschauern, dass irgendwann egal wird. Die gucken sich das an. Ach, guck mal, das ist der macht das cool. Aber sind halt da eben nicht mehr invested mit. Und dann ist es auch umso schwerer, die wieder zu reaktivieren. Den zu sagen, guck mal hier, der macht jetzt gerade eine coole Story. Schaut's dir an. Jetzt ist der cool. Aber das wird halt umso schwieriger. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass du halt immer neue Leute reinschmeißt. Und aber nur mit 10% von denen wirklich was anfängst, während der andere einfach irgendwann stale geht und keinen mehr interessiert. Und das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem.
Ja, da bin ich bei dir. Das Problem ist auch, dass zwischen diesem, er ist gehypt bei den Leuten und jetzt geben wir ihm mal irgendwas, häufig auch ein Jahr liegt, 1,5 Jahre.
Ja.
Also ist natürlich dann, ist es immer einfach, auf die Extrembeispiele zu gehen, aber es ist halt wirklich, also wir haben doch schon vor 2,5 Jahren darüber geredet, Mann, LA Knight könnte ja Money in the Bank gewinnen. Und da ist nichts passiert. Also das ist ja ein Hype, der hält ja schon lange an. Und an den klammern sich ja sogar Leute so, komm jetzt, gib ihm doch nochmal. Und es wird halt nichts. Also der hatte ja schon, der Hype von dem fing ja schon an. Da war ich in Los Angeles bei Mania, ne?
Ja.
Das ist jetzt auch dieses Jahr dann 3 Jahre her. Und da fing's ja schon an, hat man gesagt, ja gut, geben wir ihm irgendwie, weiß nicht, die Andre the Giant Battle Royale oder sowas alles. Da fing ja schon der LA Knight Hype an. Und man hat nichts draus gemacht. Klar, der hatte seine Titelmatches, der hatte auch eine US-Title-Regentschaft.
Die egal war.
Aber wollte ich gerade sagen, ich glaube, alle Leute wissen ja, was wir meinen mit, man hätte dem seinen Moment geben sollen.
Und mit dem kannst du eigentlich was machen, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das ist ja wirklich das absolute Aushängeschild, der einen Appeal mitbringt, der eine natürliche Connection mit dem Publikum hat. Das muss man auch sagen. Das hat nicht jeder. Also der kickt halt sofort. Der auch wenn dieses Unreal-Ding, das hängt ihm, glaube ich, auch noch nach. Und das ist auch nicht förderlich tatsächlich. Und da muss ich auch das ganze Ding hinterfragen, ob das dann so klug ist, das so zu präsentieren. Oder ob du deinem Talent mit solchen Formaten vielleicht auch aktiv schadest, auf eine gewisse Art und Weise.
Genau, also ich frage mich auch, ist die Intention dahinter zu sagen, dann haben die Leute vielleicht so ein bisschen Mitleid mit dem und sind wieder auf seiner Seite? Weil im Endeffekt ist das, was du erreicht hast, dass er extrem viel geklaunt wird damit.
Ja.
Und ja.
und dass man da eben noch mit größeren Fingern drauf zeigt und drauf guckt. Ich finde es auch schwierig. Ich finde das alles problematisch. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht genau, wie wir aus dieser Situation gerade wieder rauskommen, wenn ich ehrlich bin. Also klar, wir sagen immer tiefere Stories, größeres Storytelling, mehr Fokus auf ein Character Build, überhaupt ein Character Build, wenn man mal Richtung Tag Team Division geht. Aber was ist das? Was ist jetzt schlussendlich eigentlich hier die Geschichte daraus? Also braucht Triple H bessere Berater? Braucht man eine bessere Linie da drin? Es heißt ja auch, dass er in der Kritik gestanden ist dafür, dass man ständig Sachen umplanen musste oder dass er ständig umgeplant hat. Was ist jetzt? Haben wir eine Lösung für das Problem?
Übrigens, das ist ja auch ganz witzig, weil am Anfang hieß es immer, die Show steht, das ist angenehm, jeder weiß, was er machen muss, und dann irgendwann kamen die Berichte auf, was heißt, oh guck mal, das war wieder, wurde wieder umgeschrieben und wir haben alle Vietnam-mäßige Vince McMahon-Flashbacks bekommen. So, oh Gott, das Skript wurde wieder 2 Stunden vor der Show komplett neu gemacht. Schick einfach Rollins raus, damit die Leute singen. Und was macht er dann? Stehen. Und dann geht er. Also, Grüße an Raw After Mania. Das ist ja auch das, was ihm irgendwie erst zugute gehalten wurde, ist dann gekippt und auf einmal heißt es, ja, es ist doch wieder wie vorher. Darf man auch nicht vergessen. So Headlines gehen ja auch schnell durch die Dirt Sheets entsprechend. Und bezüglich Lösungsansätzen ist es im Endeffekt nur was wirklich die Zeit bringen kann, wo du eher sagen musst, okay, wir hören dann wirklich auf mit diesen leeren Versprechungen. Wir hören auf mit diesen, um wieder im Bild zu bleiben, mit den Karotten, die man irgendwo vor die Nase baumelt. Ne? Du kannst ja von mir aus, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass man an Brock Lesnar sagt, hier, der macht eine Open Challenge, ne? Das kannst du ja machen. Es ist halt besser zu sagen, Brock Lesnar macht die krasseste Open Challenge aller Zeiten und die wird dann kommen, da kommt die größte Überraschung raus. So könnte man es auch präsentieren. Zum Glück macht man das nicht so.
Das stimmt. Noch und nicht.
Noch nicht. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Mania. Und alles andere ist wirklich, sind auch Sachen, die mit der Zeit kommen müssen und sich wieder beweisen müssen. Weil wie hat sich ein Triple H am Anfang bewiesen, dass wir Stories bekommen haben mit Entwicklungen, die wichtig waren. Wo es wichtig war zu sehen, wie sich jemand verhält in irgendeiner Woche. Wo Promos wichtig waren, wo Promos aufgegriffen wurden. Und das kannst du ja nur machen, indem du mir zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Trick Williams konsequent aufbaust. Dass du merkst, da steckt ein Plan hinter. Dass du einen Obafemi aufbaust mit einem Plan dahinter. Dass es nicht ist, der Kitsch jetzt gegen Rusev und dann haben wir wieder 4 Wochen Ebbe. Und ein Trick Williams, der jetzt nicht 12 Monate rauskommt, einfach mit Whoop the Trick und sonst gar nichts macht. Da musst du wirklich mit Leistung überzeugen, würde ich sagen.
Ja, das wird die große Herausforderung eigentlich jetzt sein, das dann alles wieder aufzudröseln, weil im Endeffekt präsentierst du gerade ein Produkt, was nicht Must-See ist, aber sich als Must-See präsentiert, wie man immer so schön gesagt hat. It's Must-See-Television, du musst einschalten, damit du dabei bleibst. Aber ich habe zugleich gerade das Gefühl, dass immer mehr Leute abschalten. Und wir sind gerade auf der Road to WrestleMania, also die schlimme Zeit des Jahres kommt erst wieder. Mhm. Und da bin ich jetzt neugierig drauf, ob wir es schaffen in den nächsten 6 Wochen, 7 Wochen, ob es dann ordentlich Fahrt aufnimmt und dass man auch diese Fahrt mitnimmt. Zugleich habe ich aber auch ein bisschen Angst davor, weil natürlich inzwischen auch der WWE-Kalender sehr schematisch geworden ist, ne, in der Struktur, die wir da eben haben. Aber ich glaube, der Punkt wird halt eben sein, Storytelling. Storytelling mit den Leuten, die du eben da hast. Lass die Leute reden, lass die Leute Promos halten, lass die Leute nachvollziehbar sein, lass sie emotionalisieren und sich auch verändern. Das kommt auch noch da ganz wichtig mit rein. Wieso hat CM Punk gegen Drew McIntyre zum Beispiel so gut funktioniert? Das hat funktioniert, weil beide sich auch im Verlauf entwickelt haben. Der Hass ist gewachsen. Selbst mit dieser Verletzung dazwischen hat das Ding noch funktioniert, weil du halt eben da entsprechend Einsatz reingesteckt hast und auch Ideen reingesteckt hast immer wieder. Es ist nicht so, als ob der Herr Triple H das nicht könnte. Aber ich habe manchmal einfach das Gefühl, das wird vielleicht auch in der Masse an Aufgaben und in all dem, was da so zusammenkommt, ein bisschen vernachlässigt, abseits der ganz großen Geschichten. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem, weil im Endeffekt musst du das Storytelling ja von unten nach oben aufbauen. Klar ist oben absolut wichtig, oben verkaufst du die Tickets, verkaufst du die Abos oder whatever oder auch die Klicks. Aber unten bedeutet es ja, dass du dann da die neuen Stars aufbaust und die neuen Charaktere wirklich etablierst. Und da bin ich gespannt, ob man das löst. Also an der Personalie Triple H kann man das, glaube ich, nicht 100% festmachen. Der trifft auch seine guten Entscheidungen, trifft seine schlechten Entscheidungen. Aber es ist eine schwierige Situation, wie man das hier insgesamt lösen kann, weil es natürlich auch ein schwieriges Metier ist, oder Kai?
Ja, also ich kann mich da wirklich nur anschließen. Gerade auch nochmal irgendwie auch hervorzuheben, dass da ja auch gute Entscheidungen getroffen werden, wie eben zum Beispiel, ich bin eigentlich sehr froh damit, dass wir keine Part-Timer im Main-Event haben von WrestleMania. Also ob man jetzt Roman als Part-Timer zählen möchte oder nicht, das überlasse ich irgendwie jedem selbst, wie man das sehen möchte, kann man natürlich machen, aber also er ist halt trotzdem noch irgendwie ein aktiver Bestandteil des Rosters und niemand, der jetzt nur für die Mania-Season einmal kurz vorbeikommt. So Sachen, finde ich, gehen in die richtige Richtung, ne, weil du dann auch wirklich deine Talents präsentierst. Du hast natürlich auch gewisse Probleme mit Verletzungen gehabt. Siehe The Vision, siehe einen Braun Breaker, auf den man, glaube ich, sehr, sehr viel gesetzt hat. Ich glaube auch zum Beispiel mit einem Kevin Owens rund um Cody Rhodes hättest du noch ein bisschen mehr erzählen können. Solche Sachen hast du natürlich, damit musst du dann spontan dealen, weil Verletzungen und Ausfälle, die kannst du nicht einplanen. Das hatten wir schon gesagt. Manchmal sind dir natürlich auch die Hände gebunden, weil du eben dieses große Unternehmen bist. Klar würden wir uns alle einen Cody Rhodes Heel Turn wünschen und ich glaube, der wird auch vorzüglich schmecken. Aber da muss man sagen, wo stehen wir? Was unser Unternehmen? Wir brauchen dieses absolute Clean-Cut Babyface, das wir überall hinschicken können. Wir brauchen unseren Hulk Hogan, wir brauchen unseren John Cena. Und das ist jetzt, wir brauchen unseren Roman Reigns. Ob der so funktioniert hat, ist ein anderes Thema, der Face Roman Reigns. Und wir brauchen auch unseren Cody Rhodes. Den kann man da hinschicken. Das ist unser Poster-Guy. Den können wir jetzt nicht als den Bösen haben. Das ist der geht dahin, der freut sich mit den Kindern, der schüttelt die Hände. Darf man auch nicht vergessen, dass auch manchmal, weil ja dieses Business und diese Kayfabe-Seite, nenne ich sie mal, sehr stark verwachsen sind miteinander, kannst du manchmal Sachen in der Geschichte nicht machen, weil du den Charakter für deine Business-Auftritte brauchst. Da kann man ja auch in einem Triple H keinen Strick draus drehen, muss man ja auch sagen. Ich glaube, es ist auch alles immer einfacher zu kritisieren, wenn man hier eben sitzt, ne? Also ich sag mal, auch ein Headlock wird bestimmt seine Prozesse haben, die festgefahren sind im Laufe der Jahre, ne?
Quatsch.
Also, hier ist alles perfekt.
Hier ist alles super.
Alles super. Also
nur die Technik nicht. Ja.
Genau, also ich glaube halt wirklich, was du auch gesagt hast, gerade dieses Ding mit der Honeymoon-Phase ist auch eine Sache, die da sehr stark reinspielt. In Kombination mit TKO, Turbokapitalismus, höher, schneller, weiter, die da einfach ein Katalysator ist, der Fehler noch viel größer macht und unser Auge da nochmal viel mehr in die Richtung lenkt, diesen Fehler anzusprechen.
Finale Frage, Kai, verspielt WWE denn derzeit das Vertrauen, das die Fans in den Laden steckten und lange Zeit gesteckt haben?
Ja, also meiner Meinung nach sogar definitiv. Also wenn wir jetzt dieses ganze Thema, weil wir es schon häufiger angesprochen haben, müssen wir jetzt gar nicht aufmachen. Thema Ticketpreise und sowas alles, ne? Thema, du verbietest anderen Locations im Umkreis von x Kilometern das zu übertragen oder so, ne? Was es ja auch dann bei Mania gab, irgendwelche Sportsbars, weil Ticketverkäufe schlecht laufen. Am Anfang machst du Tickets für x-tausende Euro und auf einmal merkst du, die ziehen gar nicht und dann packst du die drei für vier Deals aus und weiß ich nicht was. So Sachen auch, dass du jedes Mal sagst, oh, es kommt das Krasseste, es passiert so, du musst auf jeden Fall einschalten und dann ist es eben doch nicht das Krasseste. Damit verspielst du sehr, sehr viel Vertrauen und sehr viel Credit auch. Und du hast dann natürlich auch dieses, dass dann Fans sich auch nicht wertgeschätzt fühlen und deswegen nochmal mehr abgefuckt sind, weil ich habe auch die Theorie, die größten Hater sind immer die, die eine Sache eigentlich sehr doll mögen.
Ja. Ja,
weil sie dann davon enttäuscht sind, weil es nicht mehr das ist, was sie möchten. Das ist auch sehr schwierig, ne? Also dann kreierst du nochmal mehr Backlash und ich rede nicht von dem Event, sondern wirklich von Shitstorms. Also ja, du hast da auf jeden Fall ein großes Risiko, da bist aktiv dabei, Vertrauen deiner Fans zu verspielen, würde ich sagen. Wie siehst du das?
Ich sehe es genauso. Es kommt halt sehr, sehr vieles zusammen. Ne? Es kommt auf der einen Seite eine schwächere Qualität des Produkts, des Storytellings auf der einen Seite. Auch teils des, ich finde auch, was sehr oft das Gefühl, als ob man hier so eine gewisse Klaviatur runterspielen würde, die hat man schon tausendfach gemacht. Ne? Wir haben dieses festgefahrene PLE-Schema inzwischen mit der Anzahl der Matches, mit der Struktur, mit all dem, was dazugehört. Und da einhergehend ist natürlich auch jetzt die wachsenden Preise. Auch selbst für Kleinigkeiten, wie Merchandise zum Beispiel. Ne? Wenn man sieht, man, ja, nur mal Merchandise, ja. Qualität, ja, Erreichbarkeit
also, und alles Qualität mögliche. Übrigens ist ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Also ich habe irgendwie noch ein CM Punk-Shirt von 2010 oder 11. Das ist stabil bis zum geht nicht mehr. Ein aktuelles Shirt von jetzt, da kannst du durchgucken.
Ja.
Also das kostet aber doppelt so viel, ne? Also du zahlst ja 40, 45 Euro für den größten Schund.
Das ist halt dann auch nämlich der ganz große ausschlaggebende Faktor hier, ne? Wenn man dann sagt, du hast auf der einen Seite hast du halt einen Rückgang in Qualität der Shows, in Qualität der, ich nenne es mal Benefits, ne? Also der Vorteil, du als Fans mitbringst, ne? So, was ich gerne hätte, was hätte ich gern? Ich hätte gern, dass meine Shows gut zu sehen sind, dass ich mir Merchandise kaufen kann, dass vielleicht noch drumherum irgendwas passiert, dass ich auch mal einen Wrestler treffen kann zum Beispiel, ohne dass ich dafür eine Niere spenden muss oder so. Während auf der anderen Seite eben diese Problematik mit den steigenden Preisen, mit der zunehmenden Distanz eben auch aufkommt. Und das ist was, das hat sich in den vergangenen Jahren wirklich sehr, sehr zum Negativen gewandelt. Dass WWE eine Money-Making-Machine ist, denen bestimmte moralische Grundsätze relativ egal sind, das wissen wir schon lange. Aber zuletzt war es eben schwer, darüber noch hinwegzuschauen, weil die Qualität halt eben auch runtergegangen ist. Wenn das Produkt geil ist, dann sagen halt viele, ja gut, aber ich werde wenigstens davon unterhalten, ich kann da abschalten, was da im Hintergrund läuft, ist mir egal. Wir haben auch, lese ich auch immer wieder ganz, ganz häufig, dass Leute sagen, ich lese keine Dirt Sheets, ich will gar nicht wissen, was da im Hintergrund passiert. Ich will die Shows sehen, möglichst unvoreingenommen, ich will meinen Spaß haben. Fair enough.
Ja,
aber zugleich merkst du halt eben, dass dann trotzdem die Kluft immer weiter auseinander geht.
Eben. Du. Also, das ist ja auch gerade das. Also, ich finde es auch eigentlich ganz angenehm, wenn man sagt, du, mich interessiert das alles nicht, ich mach Kopf aus, ich guck mir das einfach an und dann ist fertig. Ne?
Ja.
Ich muss jetzt auch bei Stranger Things nicht wissen, ob jetzt der Schauspieler von Hopper irgendwie ein Arsch ist backstage oder nicht und ob der irgendwie mit Millie Bobby Brown klarkommt oder nicht. Es gibt Sachen, die würde ich schon gerne wissen. Also, wenn jetzt da irgendjemand so ein PDD ist, wäre das schon recht cool, dass man den cancelt, würde ich sagen. Aber ansonsten muss ich auch nicht zwingend alles wissen. Das ist dann auch komplett in Ordnung. Ne? Ist jetzt vielleicht bei uns, weil wir diesen Podcast machen, schon recht wichtig, dass wir das wissen, weil es Teil von diesem Podcast ist. Und es ist auch okay, sich da irgendwie berieseln zu lassen. Und wenn jemand sagt, ach, hier auch dieses, hatten wir ja auch damals, das Saudi-Arabien-Thema, du, da habe ich keinen Bock mehr drüber Gedanken zu machen. Haben ja auch Leute geschrieben.
Ja.
Dann ist das deren Meinung, ist das auch okay. Das Problem ist halt eher nur, manchmal rückt es auch so stark in diesen normalen Guckrhythmus rein, wie du eben sagst, ey, guck mal, jetzt, die sind jetzt mal hier, da möchte ich gerne hingehen, ach, eine Hausschau, ich möchte das mal sehen. Und auf einmal wird es zu so einer Mammutaufgabe, weil du erstmal eine Niere verkaufen musst, um an Karten zu kommen.
Ja.
Das ist eben das Doofe, weil damit auch für Leute, die sagen, ich möchte einfach nur gucken, ich möchte einfach nur Fan sein, dir wird das Fan-Sein manchmal unnötig schwer gemacht.
Ja.
Weiß nicht, du fliegst dahin, du möchtest sagen, ach, guck mal, ich laufe jetzt hier durch die WWE-World, ihr kostet aber $20 Eintritt. Ja, aber ich möchte doch einfach nur hier eine gute Zeit haben. Ich laufe doch hin und durch. Das ist doch, ihr stellt hier ein paar Replikas hin. Ist doch in Ordnung. Und für die Leute, die einfach nur sagen, ich möchte einfach nur Fan sein, bietest du ja nicht mal mehr Fanservice. Und das ist das, was auch schade ist.
Ja. Und ich glaube, das ist halt eben genau das Problem. Und deswegen verspielt WWE auch peu à peu das Vertrauen und auch den Zuspruch eines Teil der Community. Das ist halt eben einfach so. Und vielleicht verliert man dadurch auch eben den Kontakt dahin. Und wir haben es auch schon einige Male gesagt, ne, dass man natürlich nicht immer on top sein kann und dass man nicht immer absolut das absolute Top-Produkt abliefern kann. Das ist eine Natur der Sache. Das ist bei allem so. Egal, was du produzierst, du bist nicht immer on top. Gehört einfach mit dazu. Aber nichtsdestotrotz geht es dann halt eben trotzdem darum, dass du die Wertschätzung da eben auch erfüllst und dass du da eben auch deiner Community gegenüber ein offenes Ohr hast und nicht nur auspresst, sondern dass du da eben auch was zurückgibst. Oder wenn du halt eben auspressen willst, dann arbeite halt auch entsprechend dafür. Und das ist gerade ein ganz, ganz großes Problem. Triple H steht als Face of the Company, so nenne ich ihn einfach mal, als Galionsfigur, hast du gerade eben genannt, steht er ganz vorne mit dabei und ist auch entsprechend dafür auch mit zu kritisieren, weil sein Wort auch da Gewicht haben wird, muss man hier ganz klar sagen. Und er ist nicht jemand, der sagt, nee, wir ne? Wir packen Brock Lesnar trotzdem wieder ins Produkt. Wir machen dies, wir machen das und so weiter und so fort. Also es ist nach wie vor problematisch. Und ich glaube auch, Kai, das wird ein Thema sein, was uns noch in den nächsten Wochen und Monaten thematisch hier erreichen wird. Weil im Endeffekt, wir haben, ich glaube, alle 5 bis 6 Monate ähnliche Probleme, wenn man ehrlich ist, ne? Auch in unserem Podcasten.
Tja, das stimmt. Das ist natürlich auch, vielleicht sind wir auch in einem ähnlichen WWE-Rhythmus, wie dann ist, ach, Mania eigentlich Hype und dann kommt Zeit nach Mania, das ist eher schlecht. Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil wir haben Headlock gestartet in einer sehr mittelmäßigen, sag ich mal, Wrestling-Zeit, haben dann teilweise einen echt geilen Aufschwung miterlebt und das ist eigentlich schön, wenn du dann immer sagst, oh, es ist alles überragend. Ja, und jetzt ist dann ein bisschen die Realität, ne, die zum einen natürlich durch ein weniger kreatives Produkt ist, dann aber eben auch durch diese ganze TKO-Fusion-Übernahme.
Ja. Ja. Also es ist aber auch interessant, weil wir haben das ja nicht nur bei WWE, auch wenn man da jetzt mal so ein bisschen drüber schaut, auch bei AEW ist es so ähnlich. Ne? Man hat auch gemerkt, diese Euphorie bei AEW war dann auch lange Zeit weg. Auch da hatten wir unsere Krisen, auch da hatten wir das Down gehabt. Jetzt ist man wieder auf einem gewissen Niveau gesettelt. Wir haben aber auch gemerkt, dass zum Beispiel euer Interesse an AEW nicht mehr so groß ist, wie zu Beginn, als das Produkt gestartet ist. Ne? Und es ist vielleicht auch mit einem Triple H bei WWE ein ganz, ganz ähnliches Problem. Ja. Es wird uns noch beschäftigen, glaube ich. Das kann man an der Stelle auf jeden Fall sagen. Und AEW sage ich nicht von ungefähr, weil wir haben ja nächste Woche auch schon AEW Revolution immer auf dem Plan. Das ist diesmal ein Sonntags-Pay-Per-View übrigens. Und da werden wir dann die Review Anfang der Woche drauf machen. Und wir werden dazwischen noch ein kleines Thema mit einbauen. Und was das sein wird, das werden wir noch besprechen. Kai, möchtest du hier noch abschließend was zum Thema sagen?
Ich hoffe einfach, dass es besser wird. Also, das ist mein Ding.
Ich bin gespannt. Der Kai ist Optimist. Ich bin eigentlich auch guter Dinge. Also ich hoffe einfach, dass es kann nicht immer nur bergauf gehen. Es muss auch wieder ein paar Talfahrten geben. Aber ich hoffe einfach, dass wir da auf der Weg zu WrestleMania noch ein bisschen was Spannendes erleben, dass die Fahrt vielleicht auch noch ein bisschen mehr an Tempo aufnimmt. Wir werden da auf jeden Fall eingehend drüber sprechen und wir hören uns da einfach, würde ich sagen, an gleicher Stelle nächste Woche hier wieder. Und ich sage hier an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.